Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja, Kapitel 27. Und zwar lesen wir jetzt das ganze Kapitel. Der Predigttext ist dann der Vers 6. Jesaja 27. Wir lesen das ganze Kapitel. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, und den Leviathan die gewundene Schlange, und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. An jenem Tag wird man sagen, ein Weinberg von feurigen Weinen besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, damit sich niemand an ihm vergreift. Zorn habe ich keinen. Wenn ich aber Dornen und Disteln darin fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte. Ja, Frieden machte mit mir. In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzel schlagen. Israel wird blühen und grünen, und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. Hat er es auch geschlagen, wie er die schlug, welche ihm Pflege versetzten? Oder wurde es hingemordet, wie seine Mörder ermordet worden sind? Mit Maßen, durch Verbannung hast du es gestraft. Er hat es durch seinen heftigen Sturm fortgetrieben am Tag des Ostwinds. Darum wird Jakobs Schuld dadurch gesühnt. Und das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde sein, dass er alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteinen macht und keine Aschera-Standbilder und Sonnensäulen mehr aufrichtet. Denn die feste Stadt ist einsam geworden, eine verworfene und verlassene Wohnung wie die Steppe. Kälber weiden und lagern sich dort und fressen ihre Büsche ab. Wenn deren Zweige verdorren, werden sie abgebrochen. Frauen kommen und zünden sie an. Denn es ist ein unverständiges Volk. Darum erbarmt sich der nicht über sie, welche sie gemacht hat. Der sie gebildet hat, wird sie nicht begnadigen. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass der Herr ein Dreschen veranstalten wird von den Fluten des Euphratstromes bis zum Bach Ägypten. Und ihr sollt gesammelt werden, ihr Kinder Israels, eins ums andere. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird das große Schofarhorn geblasen werden. Da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien und die Vertriebenen aus dem Land Ägypten. Und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Die letzte Predigt aus dieser Reihe, aus dem Buch Jesaja, liegt ja nun doch schon einige Wochen zurück. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber wir sind jetzt schon über 2 Jahre hier in diesem Buch unterwegs, in kleineren und größeren Sprüngen. Am Anfang dachte ich, dass wir langsamer vorankommen, aber jetzt sind wir hier schon im Kapitel 27 angekommen. Und ich rufe uns nochmal in Erinnerung, dass wir uns hier in einem Abschnitt befinden, der sich in besonderer Weise mit der sogenannten Endzeit beschäftigt. Und unter dem Begriff Endzeit versteht die Bibel immer den Zeitraum zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. Also der ganze Zeitraum der letzten 2000 Jahre ist schon Endzeit. Und wir leben hier und heute mitten in der Endzeit. Das entspricht gar nicht unserem Alltagsverständnis von Raum und Zeit. Aber das ist der Sprachgebrauch der Heiligen Schrift. Sie verwendet auch andere ähnliche Begriffe, zum Beispiel die letzten Tage. Auch das ist schon des Öfteren vorgekommen im Buch Jesaja. Und so ein Begriff ist eigentlich noch einschränkender für uns. Wir denken an wenige Tage, aber in Wahrheit umfassen die Jahrtausende. Im Alten Testament gibt es sogar noch die Perspektive, dass diese letzten Tage noch weiter zusammenschrumpfen auf einen einzigen Tag. Schon oft haben wir bei Jesaja die Formulierung gelesen, an jenem Tag wird dies und das geschehen. Und wir haben herausgefunden, dass damit tatsächlich die ganze Endzeit gemeint ist. Der Prophet Jesaja empfing das Wort Gottes ja in Form von Visionen. Nicht? Denken wir an den allerersten Satz dieses Buches. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja geschaut hat. In diesen Visionen, in diesen Bildern, in diesen bildhaften Offenbarungen der Wirklichkeit stellt sich dieser ganze lange Zeitraum namens Endzeit wie ein einziger Tag dar. Und das ist der Grund, warum so oft auf diesen einen Tag hingewiesen wird. Und so ist es auch in dem Kapitel, das wir eben gelesen haben. Jesaja sieht und beschreibt hier Aspekte der Endzeit, der ganzen Endzeit, und gebraucht dazu die übliche Begriffswelt des Alten Testaments. Es ist wichtig, dass wir das erkennen, denn das bewahrt uns vor falschen Deutungen. Wir dürfen beim Lesen dieses Abschnitts nicht in chronologischen Zeitabläufen denken, sondern wir müssen hier Ereignisse erkennen und sehen, die dem ganzen Zeitraum der Endzeit insgesamt und grundsätzlich betreffen und kennzeichnen. Gerade der Vers 6, unter den wir uns heute besonders stellen wollen, gibt vielen Anlass zu Spekulationen. Gerade mit Blick auf Israel oder auf das, was man in gewissen Kreisen unter Israel versteht. Ich möchte im Lauf der Predigt darauf eingehen und nehme die Ausrichtung schon mal im Titel vorweg. Der Titel der Predigt soll nämlich lauten: Die blühende Kirche des neuen Bundes. Und ich gliedere das Ganze in drei Abschnitte. Im ersten Teil beantworten wir die Frage, wem gilt die Verheißung der Blüte? Zweitens, was ist der Grund der Blüte? Und drittens, welche Früchte entspringen der Blüte? Vielleicht denkt mancher von euch beim Hören oder Lesen dieser Bibelabschnitte darüber nach, wie es wohl gewesen sein muss, als Jesaja dieses Wort verkündigte. Nicht? Er hat das Wort Gottes in Form von Visionen empfangen, ist aufgeschrieben und dann ist er in den Tempel gegangen oder auf die Straße, um es den Leuten zu verkündigen. Wie waren denn die Zustände zu jener Zeit? Wie sah es denn in Jerusalem, in Juda, in Israel damals aus? Das Land war schon seit Jahrhunderten geteilt in ein Nordreich namens Israel und ein Südreich namens Juda. Und das Nordreich war inzwischen schon erobert worden von den Assyrern. Und auch das Südreich wurde von den Assyrern sehr bedrängt. Ja, eigentlich war nur noch die Hauptstadt Jerusalem übrig geblieben. Und auch dort zog sich die Schlinge immer enger. Gleich am Anfang des Buches Jesaja haben wir ja diese Beschreibung gehört. Die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. So sah die Wirklichkeit aus. Aber das war nicht nur eine staatliche, eine politische oder militärische Wirklichkeit, sondern auch eine geistliche. Denn an eins müssen wir immer denken. Das Volk Gottes war Nation und Kirche in einem. Und besonders in den Büchern Moses taucht immer wieder der Begriff der Gemeinde Israel auf. Dieser Name war Programm. Das Volk und die Gemeinde hingen nicht nur irgendwie miteinander zusammen, sondern sie waren identisch. Im Alten Bund waren Israel als Volk und Nation und die Gemeinde oder das Volk Gottes ein und dasselbe. In diesem Sinn müssen wir übrigens auch zum Beispiel die Ankündigung von Segen und Fluch verstehen, wo immer aufgeführt wird, dass Gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten zu Wohlstand führen soll und Ungehorsam zum Niedergang. Das war kein Wohlstandsevangelium, sondern es war einfach eine Folge der Tatsache, dass Kirche und Nation identisch waren und dass darum geistliche Segnungen und Flüche unmittelbar sich in der irdischen, in der weltlichen Wirklichkeit offenbarten. So war das im Alten Bund und damit auch zur Zeit Jesajas. Wenn wir also vom weltlichen Niedergang, von Besetzung, von Verschleppung hören und lesen, erhalten wir damit zugleich eine Beschreibung des geistlichen Zustandes und dessen Folgen. Im gleichen Maß, wie das Land geschrumpft war, war auch die Zahl derer geschrumpft, die Gott und sein Wort noch ernst nahmen. Bis wirklich nur noch ein kläglicher Überrest verblieben war. Aber dieser Überrest war Volk Gottes. Und dieser Überrest, der so von übermächtigen Feinden bedrängt und bedroht ist, der kurz vor dem völligen Untergang steht, der hört jetzt diese geradezu irrsinnige Verheißung. Jakob wird Wurzel schlagen, Israel wird blühen und grünen und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. Ja, wie soll das möglich sein? Wie kann das Volk Gottes angesichts einer so desolaten Situation an Blüte denken? Sie sind doch so schwach, so hilflos, so aussichtslos. Es ist sicher kein Zufall, dass in unserem Predigtvers die beiden Namen Jakob und Israel genannt werden. Beide Namen sind übliche Bezeichnungen für Gottes Volk, weil sie eben ursprünglich die Namen des Stammvaters dieses Volkes waren. Jakob, der später den Namen Israel erhielt. Warum werden nun ausgerechnet hier diese beiden Namen benutzt? Dazu müssen wir mal danach schauen, was diese beiden Namen bedeuten. Der Name Jakob wird gelegentlich als Betrüger übersetzt. Es mag dazu gewissen Anlass geben, wenn man bestimmte Ereignisse in Jakobs Leben beurteilt. Aber allgemein gilt doch die Auffassung, dass dieser Name Fersenhalter bedeutet. Ein ganz seltsamer Name, der natürlich auf die Ereignisse bei der Geburt Jakobs und seines Zwillingsbruders Esau hinweist. Wie war es da? Es war da so, dass Esau zuerst geboren wurde, aber Jakob folgte ihm buchstäblich auf den Fersen, hatte mit seinem Händchen Esaus Fuß gepackt. Daher der Name. So traten die beiden aus dem Mutterleib aus. Es war so, als wollte Jakob seinen Bruder geradezu überholen, nicht ihn zurückhalten und selber der Erste sein. Ja, als Erster das Licht der Welt zu erblicken. Warum? Nun, dem Erstgeborenen kam in der damaligen Zeit eben ein großes Vorrecht zu. Abgesehen davon, dass er beim Verteilen des Erbes bevorzugt wurde, fielen ihm vor allem der Segen und die Verheißungen des Bundes zu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich im späteren Leben Esaus und Jakobs noch sehr dramatisch äußern sollte. Und genau darum ging es Jakob. Er strebte nach dem Bundessegen. Man kann sagen, von Mutterleib an. Na, jetzt werden viele sagen, das ist ja Unsinn, denn so ein Baby, was weiß das schon vom Bund? Wie kann sich denn ein Baby nach den Segnungen des Gnadenbundes ausstrecken, ohne dass es davon weiß? Vielleicht sind die Einwände berechtigt. Aber Tatsache ist, dass Jakob Zeit seines Lebens danach trachtete, das nachzuholen, was ihm bei der Geburt nicht gelungen war. Sich durchzuboxen, durchzuschlängeln, um am Ende sein Ziel zu erreichen. Dass wir uns nicht missverstehen, das ist ein gutes Ziel. Den Bund Gottes und seine Herrlichkeit vor Augen zu haben, ist ein gutes Ziel. Sich danach auszustrecken, dafür zu eifern, das ist gut. Aber mit welchen Mitteln tut man das? Und vor allem in wessen Kraft tut man das? Das war eine Lektion, die Jakob noch lernen musste. Und er lernte diese Lektion am Fluss Jabok. Wir haben davon vorhin gelesen. Der Ringkampf mit dem Engel Gottes, dem er zwar den Segen abtrotzte, aber der ihm auch eine lebenslange Verkrüppelung beifügte, zeigt ihm eines auf: Der Kampf um den Bund Gottes ist kein fleischlicher Kampf. Kein Kampf, den wir in eigener Kraft führen und gewinnen können. Nein, Gott ist es, der für seinen Bund eifert. Und wir eifern, wenn überhaupt, dann in seiner Kraft. Und damit beantwortet sich auch die Frage, wie denn die Vorgänge bei dieser Geburt damals zu verstehen waren. War es wirklich das Baby Jakob, das da forsch vorangehen wollte? Oder war es nicht vielmehr Gott, der durch Jakobs Handeln seinen eigenen Ratschluss offenbarte und die Dinge nach seinem Ratschluss lenkte? Und so erhielt Jakob nach diesem Ringkampf am Jabok den Namen Israel, was entweder Streiter Gottes oder besser noch Fürst Gottes bedeutet. Und Fürst in unserem Verständnis dann nicht im Sinne von Adliger, sondern in der Bedeutung, die das Wort zum Beispiel noch im Englischen trägt, First, der Erste. Der Erste bei Gott. Was zunächst nach einem eigenmächtigen Streben Jakobs aussah, nämlich seinen Bruder zu überholen, um der Erste im Bund zu sein, das offenbarte sich nun als Ratschluss Gottes. Jakob war in Gottes Augen tatsächlich der Erste. Denn Jakob hatte er vor aller Zeit geliebt, Esau aber gehasst. Wie wir in Malachi 1 und dann nochmal in Römer 9 deutlich lesen. Jakob, Israel. Das ist der Doppelname des Volkes Gottes in unserem Vers. Das Prinzip, das Jakobs Leben gekennzeichnet hatte, gilt eigentlich für das Volk Gottes zu allen Zeiten. Wir hatten vor einiger Zeit anhand eines früheren Abschnitts die Frage gestellt, wonach sich das Volk Gottes sehnt. Und im Grunde sehnt sich das Volk Gottes nach Gott selbst, nach seiner Gemeinschaft, nach einer Gemeinschaft in Herrlichkeit, die durch nichts und niemanden mehr gestört und verhindert werden kann. Also das Volk Gottes streckt sich nach dem Gnadenbund aus, nach der vollkommenen Offenbarung dieses Bundes. Aber so wie Jakob hängen sie dabei vielen Fehlern und Irrtümern an, versuchen in eigener Kraft etwas zu erreichen und müssen schließlich doch erkennen und bekennen, in eigener Kraft kann ich nichts. In eigener Kraft bin ich nichts. Ich kann Gott nicht gefallen, ich kann nichts vor ihm verdienen. Aber Gott kämpft für mich. Er überwindet meine Feinde und auch mich selbst. Denn vor allem unsere eigene sündige Natur gilt es zu überwinden. Und schaffen wir das etwa selbst? Durch geistliche Übungen vielleicht? Durch Werke, die wir selbst vollbringen? Nein, wir schaffen gar nichts. Gott schafft das. Christus schafft das. Er hat mit seinem Leib auch unseren Leib ans Kreuz nageln lassen, sodass wir mit ihm gestorben sind. Und er ist auch für uns auferstanden, dass wir mit ihm leben. Gott kämpft in Christus für uns. Nicht mit uns, sondern für uns. Stellvertretend für uns. Und so sammelt er sein Volk. So erfüllt er seine Bundesverheißungen. So verwirklicht er seinen Ratschluss. Und darum hat er nicht nur einer einzigen Person, sondern seinem ganzen Volk diesen Ehrennamen Israel verliehen. Fürst Gottes. Gott sorgt dafür, dass sein Volk, das hier so gedemütigt und zerschlagen ist, das immer wieder an sich selbst und seiner Sünde scheitert, dass dieses Volk ins Reich Gottes einzieht und den ersten und obersten Platz einnehmen darf, den der Herr ihnen in seiner Gnade und Liebe bereitet hat. Gottes ganzes Volk ist Israel. Nicht nur die Kirche des alten Bundes, sondern auch die des neuen. Unser Text redet von der Endzeit. Er redet von der ganzen Zeit seit dem ersten Kommen Christi und beschreibt diese Zeit mit einem einzigen Bild und nennt das Volk Gottes dieser ganzen Zeit Jakob und Israel. Diese Namen sind nicht für irgendwelche Nationen reserviert, wie manche glauben. Denn manchmal wird ja ein Unterschied zwischen Israel und Gemeinde gemacht. Dann wird behauptet, dieser Vers verweise eben nicht auf die neutestamentliche Gemeinde Christi, sondern auf eine Zeit, in der das fleischliche Israel nochmal eine große geistliche Erweckung und weltliche Blüte erlebt. Davon ist hier nicht die Rede. Der Text redet vom Israel Gottes, das während der ganzen Endzeit blüht. Und dieses Israel ist nicht von der Gemeinde unterschieden, sondern es ist die Gemeinde. Die Verheißung der Blüte gilt also der Kirche Jesu Christi. Kommen wir nun zur Frage nach dem Warum. Warum blüht diese Kirche, die hier als Jakob Israel bezeichnet wird und die das ganze Volk Gottes zu allen Zeiten umfasst? Warum? Wie geht das? Schauen wir in den Predigttext. So lesen wir dort, dass Jakob Wurzel schlagen und Israel blühen und grünen wird. Jakob und Israel sind, wie gesehen, die gleiche Gruppe. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen dem Wurzelschlagen und der Blüte. Und das ist auch nur logisch. Hier wird das Bild einer Pflanze bemüht. Wenn man die vorigen Verse berücksichtigt, könnte man auch von einem Weinstock und einer Weinrebe sprechen. Aber bleiben wir mal beim allgemeinen Bild einer Pflanze. Dass hier verheißen wird, dass Israel blühen und grünen wird, heißt im Umkehrschluss, dass es das jetzt nicht tut. Die Kirche zur Zeit Jesajas war keine blühende, grüne Pflanze, sondern eine verdorrte und vertrocknete. Das Elend im Land und Volk war groß. Von Blüten und Blättern oder gar Früchten konnte keine Rede sein. Aber doch war das Volk nicht völlig vernichtet. Ein Überrest war immer übrig geblieben. Und das war nicht normal. Normalerweise hätte es das Buch Jesaja gar nicht geben dürfen, weil niemand mehr da gewesen wäre, es zu schreiben. Aber wie schreibt Jesaja in Kapitel 1, Vers 9, hätte uns der Herr der Heerscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen. Der Herr lässt nicht zu, dass seine Gemeinde völlig untergeht. Wie tot sie auch erscheinen mag, sie lebt, weil der Herr einen Überrest bewahrt hat. Und der Apostel Paulus verwendet im Römerbrief, wenn er diesen Vers zitiert, statt des Wortes Überrest, das Wort Samen. Und damit lenkt er den Blick auf den einen Grund der Bewahrung, nämlich auf Christus. Das Volk Gottes überlebt wegen Christus. Christus ist der Same, aus dem das Volk Gottes erst erwachsen kann. Er ist der ewige Wurzelstock, der durch alle Zeiten hindurch unangetastet bleibt. Denken wir an eine andere Vision Jesajas im Kapitel 6. Da hieß es über die angedrohte Vernichtung des Volkes und bleibt noch ein Zehntel darin, also bleibt noch ein Zehntel des Volkes übrig, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Also bei aller Vernichtung, bei allem Elend, das das Volk Gottes trifft, der heilige Same als Wurzelstock, der bleibt erhalten. Denn eine Pflanze ohne Wurzel ist tot. Ein Volk ohne die Wurzel namens Christus kann niemals lebendiges Volk Gottes sein. Was in unserem Predigttext also hier prophezeit wird, ist nichts vollkommen Neues, sondern nur eine Bestätigung der Wahrheit, die immer gilt. Das Volk Gottes konnte nie ohne seine Wurzel Christus bestehen. Nur war es eben so, dass das Volk sehr, sehr klein geworden war. Nach all dem Abfall, nach den Heimsuchungen, nach den Gerichten schien die Kirche tot, weil nur noch eine Handvoll bewahrt und übrig geblieben war. Und das sollte anders werden. Darauf verweist die dreifache Prophezeiung, in der es ja nicht nur ums Wurzelschlagen, sondern eben auch ums Blühen und um die Früchte geht, indem diese nun sichtbar werden. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Indem die Früchte sichtbar werden, wird auch die Grundlage deutlich, nämlich dass das Volk Gottes fest in seiner Wurzel Jesus Christus verankert ist. Aber das ist natürlich nicht nur eine Erinnerung, sondern auch eine Ermahnung. Wir sind aufgerufen, Christus zu suchen, ihn im Wort Gottes immer besser zu erkennen und uns sein Heilswerk durch Glauben immer mehr zu eigen zu machen. Wir müssen uns unsere Sünde und unsere Unfähigkeit immer wieder aufs Neue vor Augen stellen. Aber dann auf Christus vertrauen und alle Rettung allein bei ihm suchen. Wie eine Pflanze, die sich alle Nährstoffe aus ihrer Wurzel holt und nur von dort. Nur wenn die Gemeinde in allem fest in Christus verwurzelt ist, kann sie auf Wachstum und Blüte und auch auf Früchte hoffen. Und auf welche Früchte darf die Gemeinde hoffen? Der gelesene Abschnitt zeigt es in Vers 9 an. Wie wird es für Jakob aussehen? Und das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde sein, dass er alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteinen macht und keine Aschera-Standbilder und Sonnensäulen mehr aufrichtet. Also dieser Vers redet von einem Ende des Götzendienstes. Das ist die Frucht der Sündenvergebung. Einer Sündenvergebung aufgrund des einmaligen Opfers Christi. Einer Sündenvergebung aufgrund des Opfers, das in den alttestamentlichen Gerichten schon vorgeschattet war. Und das Ende des Götzendienstes, also der neue Gehorsam gegenüber Gott, ist eine Frucht seiner Vergebung. Nicht andersherum. Gott hat uns geliebt und errettet, als wir noch seine Feinde waren. Nicht unser Gehorsam hat unsere Errettung bewirkt, sondern Gottes Gnade. Und wir können darauf nur antworten. Jakob hatte lange versucht, vorauszueilen und seinen Platz im Bund durch eigene Kraft zu erlangen, bis Gott ihn zurechtwies und ihm zeigte, dass er ganz ohne eigene Verdienste Israel ist, der Erste bei Gott. Und so wie bei Jakob ist es auch bei vielen heute, die zwar von Gnade reden, aber Werke meinen. Das Wort Gottes redet eine andere Sprache. Unsere Werke, unser Gehorsam, unser Wandel vor Gott sind keine Bedingung, sondern Früchte der Gnade. Und diese Früchte werden nach den Worten des Predigttextes die ganze Erde füllen. Das heißt, sie werden unter allen Völkern gesehen. Die Rede ist von der Ausbreitung des Evangeliums und infolgedessen der Ausbreitung des Volkes Gottes unter allen Völkern. Und das ist wirklich etwas Neues. Das hat es zur Zeit Jesajas nicht gegeben. Das Volk Gottes war unter dem alten Bund auf eine Nation beschränkt. Aber diese Beschränkung ist spätestens mit der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag aufgehoben worden. Jetzt werden Menschen aus allen Völkern herbeigerufen. Menschen aus allen Völkern werden Teil Israels. Und das wird in Vers 13 bildhaft angedeutet, wo wir lesen, es wird geschehen an jenem Tag, da wird das große Schofarhorn geblasen werden, da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien und die Vertriebenen aus dem Land Ägypten und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Nicht vordergründig scheint diese Beschreibung hinzuweisen auf die Heimkehr der verbannten Juden. Ja, das fand ja noch in alttestamentlicher Zeit statt. Doch in Wirklichkeit steckt dahinter die Sammlung des Volkes Gottes aus allen Völkern. Nicht denken wir daran, dass wir es hier ja mit der Endzeit zu tun haben. In der Zeit, die mit dem ersten Kommen Christi begonnen hat. Ja, und da war die Rückkehr aus dem Exil ja schon lange beendet. Nein, wir stehen hier vor dem gleichen Bild, wie wir es schon in Jesaja Kapitel 2 gelesen haben. Es wird geschehen am Ende der Tage, nicht gleiche Formulierung, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Die Heiden werden nach Jerusalem strömen, nicht mit den Füßen, sondern im geistlichen Sinn. Sie gelangen durch Glauben in die Gemeinschaft mit Christus und damit in die Gemeinschaft mit seinem ganzen Volk. Und der Mittelpunkt dieses Volkes war im Alten Testament nun einmal Jerusalem. Darum erscheint dieser Name hier. An einigen Stellen hält uns das Wort Gottes die Früchte vor Augen, die aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus entspringen. Wir kennen alle die prominente Aufzählung im Galaterbrief, wo Paulus schreibt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und jeder von uns kann selbst beurteilen, wie viel von diesen Früchten in unserem Leben zu sehen ist. Allzu oft nehmen wir in uns leider andere Früchte wahr. Solche, die Paulus ein Vers vorher als Werke des Fleisches benennt. Und dieser Ungehorsam gegenüber Gott wird auch unser ganzes Leben hindurch sichtbar bleiben. Im Heidelberger Katechismus bekennen wir, dass auch die Allerheiligsten, solange sie in diesem Leben sind, nur einen geringen Anfang dieses Gehorsams haben. Aber warum redet dann Jesaja so überschwänglich davon, dass die Früchte den ganzen Erdkreis erfüllen werden, weil er schon den Anbruch der neuen Schöpfung sieht? Mit dem zweiten Kommen Christi wird die Endzeit, wie wir sie hier kennen und erleben, in die Ewigkeit der neuen Schöpfung übergehen. Und in dieser neuen Schöpfung werden auch wir, so wie das ganze Volk Gottes, erneuert. Wir werden Jesus Christus gleich sein. Auch in seinem Gehorsam, auch in seiner Heiligkeit. Das sind Dinge, an denen wir hier und jetzt Anteil haben durch Glauben in Christus. Aber in uns selbst sind wir immer noch die gleichen alten Sünder wie eh und je. Aber das wird einmal anders sein. Und darum kann Jesaja, das Volk Gottes, auch in einer so finsteren Stunde wie dieser hier, in der es praktisch kurz vor der Auslöschung steht, mit so einer herrlichen Verheißung trösten und ermutigen. Denn Gott ist ein treuer Gott, der zu seinem Bund, zu seinen Bundesverheißungen steht. Er hat sein Volk Israel vor aller Zeit erwählt. Und er stellt uns hier vor Augen, dass wir nicht nur Jakob sein dürfen und in eigener Kraft versuchen, unser Heil, unsere Rettung zu erwirken, sondern dass wir als Jakob durch Glauben in Christus verwurzelt sein müssen. Immer fester Wurzeln schlagen müssen in Christus, indem wir ihn immer besser erkennen durch sein Wort. Denn dann erkennen wir auch, dass wir nicht nur Jakob sind, sondern auch Israel. Dass wir Fürst Gottes sind. Und dass Gott uns in Christus alles schenken will. Nicht nur die Errettung, sondern auch die Früchte der Errettung. Früchte, die ihm Dank geben und die ihm die Ehre bringen, die ihm zukommen. Amen.